Ja, der Titel meiner heutigen Predigt lautet I have a dream. Ich habe einen Traum. Dieser Ausspruch stammt aus einer berühmten Rede von Martin Luther King. Martin Luther King Jr. war ein US-amerikanischer Baptistenpastor und Bürgerrechtler. In den Vereinigten Staaten war er zwischen Mitte der 50er und 60er Jahre der bekannteste Sprecher dieser amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Kings Engagement für soziale Gerechtigkeit führte schließlich dazu, dass ihm 1964 der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Damit ihr einen Eindruck bekommt von seiner Rede, zeige ich euch in einem Video den Beginn einer seiner Reden. Diese Rede, die ihr jetzt sehen und hören werdet, hielt er anlässlich einer großen Kundgebung am 28. August 1963 in Washington, an der mehr als 250.000 Menschen teilnahmen. In dieser Rede machte er auf die Missstände der schwarzen Bevölkerung in Amerika aufmerksam, auf ihre Unterdrückung und ihr Elend, die der Rassismus zur Folge hatte. Doch anstatt sich auf diese Missstände zu beschränken, sprach er vor allem über seine Vision von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zwischen der schwarzen und weißen amerikanischen Bevölkerung. Ich habe die Rede mit deutschen Untertiteln unterlegt, damit ihr gut folgen könnt. Es wäre sonst recht schwierig, weil der Film schon ziemlich alt ist und die damalige Bild- und Tonqualität nicht vergleichbar ist mit unseren heutigen Medien. Worauf es mir aber vor allem ankommt, ist, dass ihr einen Eindruck bekommt von der Begeisterung und Überzeugung, mit der Martin Luther King sich für die Aufhebung des Rassismus einsetzte, welche Leidenschaft er hatte und was für ein brennendes Herz für diese Sache. Ja, Klaus, ich darf dich bitten, dass du den Video zeigst.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together.
Danke, Klaus. Ja, I have a dream. Ich habe einen Traum. Diese Worte haben wir jetzt immer wieder in der Rede von Martin Luther King gehört. Martin Luther King hatte eine Vision. Seine Vision war die eines Amerika, in dem sich jedermann frei bewegen und leben konnte, ganz gleich, welche Hautfarbe oder Nationalität er hatte. Seine Rede hatte das Ziel, den Zuhörern diese Vision zu vermitteln und ihnen Mut zu machen, den Rassismus zu überwinden. Als gläubiger Christ war er von dieser Vision getrieben, doch der geheime innere Motor seines Einsatzes war Christus selbst. Er war es, der hinter all seinen Bemühungen stand. Er ließ ihn all das auf sich nehmen, was ihn erwartete. Er motivierte ihn, das Kreuz auf sich zu nehmen und viel zu riskieren. Und aus der Geschichte wissen wir, wie viel er riskierte. Er hatte viel Widerstand und man trachtete ihn nach dem Leben. Er war ein Dorn im Auge der Südstaatler, die immer noch vom Gedankengut der Sklaverei auf ihren Baumwollfarmen bestimmt waren. Und obwohl er schließlich sogar beim amerikanischen Präsidenten ein- und ausging und den Friedensnobelpreis erhielt, bezahlte er einen hohen Preis. Er wurde ermordet. Er wurde ermordet, weil er das tat, was unser Herr Jesus auch tat, weil er seinen Auftrag ausführte. Und sein Auftrag war, die Liebe Gottes in dieser Welt sichtbar werden zu lassen, zu zeigen, dass es einen Herrscher der Welt gibt, der durch Liebe und nicht durch Gewalt herrscht. Damit machte er vielen Mut und die Menschen versammelten sich zu zigtausenden, alle mit dem gleichen Ziel vor Augen. Aber wo Mutmacher sind, da gibt es auch Bedenkenträger. Das war auch schon vor 3.500 Jahren so, als die Israeliten durch die Wüste auf dem Weg ins gelobte Land waren. Botschafter waren nach Kanaan ausgesandt worden, um das Land zu erkunden. Und diese kamen zurück und berichteten dem Volk Israel, wie es in dem Land aussah und ob man es erobern könne. Unter den Kundschaftern gab es zwei Gruppen. Die einen berichteten von den Vorzügen, die das Land bot. Sie erzählten, dass in dem Land tatsächlich Milch und Honig flossen. Sie brachten sogar Früchte aus dem gelobten Land mit, die jeder bewundern konnte. Und sie ermunterten das Volk, in das Land einzuziehen und es einzunehmen. Die andere, größere Gruppe hingegen, berichtete nur von den Gefahren. Waren die einen also die Träumer, die anderen die Praktiker? Was war die Motivation der beiden Gruppen und warum fielen ihre Berichte so unterschiedlich aus? Und was hat das alles mit uns zu tun? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wollen wir jetzt zunächst erst einmal gemeinsam den heutigen Bibeltext lesen. Und ich bitte euch dazu, dass ihr in eurer Bibel 4. Mose Kapitel 13 und 14 aufschlagt. 4. Mose Kapitel 13 und 14. Wir lesen da in Kapitel 13 ab Vers 26 bis Kapitel 14, Vers 2. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran, nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in dein Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß, und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland, und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen den Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Wir haben gelesen, dass die Kundschafter ganz unterschiedlich von dem gelobten Land berichteten. Während die eine Gruppe die Vorteile des Landes beschrieb, hatten die anderen nur Negatives zu berichten. Sie hatten zwar mit eigenen Augen gesehen, dass das Land reich an Ressourcen war, doch irgendwie drang das, was sie gesehen hatten, nicht in ihr Bewusstsein vor. Und so berichteten sie nur von den Gefahren, die sie gesehen hatten. Riesen bewohnen das Land, die nicht davor zurückschrecken, sogar ihre eigenen Bewohner zu verspeisen, sagten sie. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Lesen wir in Vers 32 und 33. Ganz unüberwindlich schienen die Gefahren zu sein. In was für ein Unternehmen hatten sie sich da nur eingelassen? Wie sollte das durch die Wüstenwanderung erschöpfte Volk ein so starkes, befestigtes Land in Besitz nehmen? Das war doch nach menschlichen Ermessen ganz unmöglich. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht, und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden, heißt es weiter in Kapitel 14, Vers 1 und 2. Lieber in der Wüste sterben wollte das Volk, als das gelobte Land in Besitz zu nehmen. Lieber hier bleiben, als den Kampf mit den Riesen und Menschenfressern auf sich zu nehmen, den man ja sowieso verlieren würde. Wie konnte da irgendjemand noch daran glauben, das Land einzunehmen, wenn die Fakten so eindeutig waren? Wie konnte man da so unrealistisch sein, wie die erste Gruppe der Botschafter, die so positiv von dem Land sprachen? Das waren doch unrealistische Vorstellungen, Träumereien, die in der Praxis nicht umzusetzen waren. Waren also Josua, Kaleb und Mose nur Träumer oder steckte mehr dahinter? Stellt sich diese Frage nicht auch uns Christen heute immer wieder? Sind wir Träumer, Visionäre oder bleiben wir lieber auf dem sogenannten Boden der Tatsachen? Ist es nicht besser, vorsichtig zu sein, anstatt etwas zu riskieren? Und hat nicht schon Jesus gesagt, dass man, bevor man einen Turm baut, die Kosten überschlagen soll? Wenn die Kosten zu hoch sind, ist es dann nicht klug, das Unternehmen besser abzublasen? Warum ein Leben in der Nachfolge führen, wo der Preis zu hoch ist? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, möchte ich, dass wir uns gemeinsam einmal das Leben von Jesus anschauen. Wie war das eigentlich bei ihm? Was dachten die Leute über ihn? War er ein Realist oder ein Träumer? Und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Lesen wir in Markus Kapitel 21, Vers 20 und 21. Jesu Verwandte dachten, er sei von Sinnen. Was hatte er mit all den fremden Leuten zu schaffen und warum hielt er sich nicht an die eigene Familie? War es nicht der Familienverband, der ihm Schutz und Sicherheit für die Zukunft bot? Wieso verbaute er sich die Zukunft und zog als Vagabund durch das Land? Wieso redete er immer von einem Reich Gottes, das keiner sehen konnte? Wenn er wirklich der Messias, der angekündigte Retterkönig war, warum war dann seine äußere Erscheinung so unscheinbar und so wenig königlich? War er nicht einfach bloß ein träumender Wanderprediger, ein armer Mensch, der den Sinn zur Realität verloren hatte? Wir wissen, dass unser Herr Jesus kein Träumer war, dass sein Handeln von einer klaren Vorstellung über die Zukunft, einer Vision getrieben war. Wir wissen, dass er ans Kreuz ging, weil er voraussah, was sein Opfer bewirken würde. Dass viele Menschen vor der ewigen Verdammnis gerettet würden. Er sah etwas, was die Welt nicht sah. Ja, was nicht einmal seine Jünger sahen, nachdem sie 3 Jahre lang mit ihm durchs Land gezogen waren. Da ist zum Beispiel die Situation, als unser Herr Jesus den Jüngern ankündigte, dass er nach Jerusalem gehen und dort den Heiden ausgeliefert werden müsse. Und was lesen wir da, wie die Reaktion der Jünger war? Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Petrus kapierte gar nichts. Er dachte menschlich und wollte, dass sich sein Herr schonen sollte. Er begriff nicht den göttlichen Plan, der dahinter stand. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Heißt es in Matthäus Kapitel 16, Vers 23. Für Jesus war das ein Ärgernis, dieses kurzsichtige menschliche Denken. So ist die Welt. Sie hat nur einen sehr beschränkten Blickwinkel. Sie erkennt nichts von der unsichtbaren Wirklichkeit, die noch verborgen liegt. Wenn die Welt einen Turm baut, rechnet sie nur mit dem Geld. Aber sie rechnet nicht mit Gott. Wie die Israeliten in der Wüste. Sie vergaßen ganz, warum sie in der Wüste waren und wer sie überhaupt hierher gebracht hatte. Wer sie aus der Knechtschaft der Ägypter befreit hatte und sie ins gelobte Land führen wollte. Hatten sie nicht mit eigenen Augen gesehen, wie Gott sie durch ein Wunder mitten durch die Fluten des Roten Meeres hindurch rettete? Waren sie nicht sogar täglich Zeugen seiner Wunder, indem sie jeden Tag das himmlische Manna aßen? Hatten sie denn ganz vergessen, wie groß und mächtig ihr Gott war? Genauso anfällig dafür, den Blick nur noch auf das Irdische, unsere Familie, unsere Zeit oder unser Geld zu richten, sind auch wir Christen. Auch wir werden schnell kurzsichtig und vergessen den großen Plan. Vergessen, dass Gott unser Leben gebrauchen möchte, damit wir Anteil an seinem großen Werk haben können. Doch das, liebe Brüder und liebe Schwestern, soll nicht so sein. Wir sollen nicht so denken und handeln wie die übrige Welt. Gott erwartet von uns, dass wir in den Augen dieser Welt Träumer sind, Visionäre, die Gottes neue Welt schon vor Augen haben. Wir sollen die Vorhut einer zukünftigen Weltordnung sein, die Baumeister und Wegbereiter für den Herrn der Herren und den König der Könige. Dies aber nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern in Demut, als Diener des Allerhöchsten. So wie es uns unser Herr Jesus vorlebte, als er noch in leiblicher Gestalt auf dieser Welt war. Wenn wir uns anders verhalten, behindern wir das Werk Gottes. Wie eben Petrus, der Jesus vor dem Kreuz retten wollte und nicht den göttlichen Plan dahinter sah. Oder wie die Israeliten in der Wüste. Dieses Verhalten, dieser Kleinglaube und Mangel an Vorstellungskraft ist letztlich ein Auflehnen gegen Gott. Gott erwartet hingegen, dass wir seine Wege erkennen und nicht die unseren. Dass wir uns seine Visionen zu eigen machen und nicht unsere selbstgemachten Vorstellungen. Tun wir dies nicht, muss Gott uns strafen. Wie das Volk Israel, das als Strafe für seine Weigerung, das gelobte Land in Besitz zu nehmen, erst einmal 40 Jahre lang in der Wüste herumlaufen musste, bis sich der Zorn Gottes gelegt hatte. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach: Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Heißt es im Psalm 95, Vers 10 und 11. Hat man keine Visionen, steht man in der Gefahr, schnell das Ziel aus den Augen zu verlieren und stattdessen den Blick auf das Naheliegende zu richten, sich mehr auf die Probleme als auf die Chancen und Möglichkeiten zu konzentrieren. Und dann fängt man schnell zu jammern und zu klagen an. Wie eben das Volk Israel, das in der Wüste murrte und nicht in das gelobte Land einziehen wollte. Auch bei uns ist das nicht anders. Wenn man erst einmal damit anfängt, auf sich selber zu schauen, sind Unzufriedenheit und Zögerlichkeit schon programmiert. In einem alten Lied, dessen Text der christliche Liedermacher Paul Gerhardt 1653 dichtete, heißt es: Dem Herrn musst du trauen, wenn dir's soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Gott verlangt Vertrauen. Vertrauen in ihn, auf seine Werke, vor allem auf sein Erlösungswerk und nicht auf uns selbst. Nicht auf unsere Besitztümer, Gaben oder Fähigkeiten. Gott will, dass wir auf den Geber vertrauen und nicht in die Gaben. Wir sollen uns keine Sorgen machen, wie die Israeliten in der Wüste, nicht jammern und klagen, sondern auf Gott vertrauen, Hilfe von ihm alleine erbeten. Und warum das? Weil Gott genau weiß, dass es für uns eine Gefahr darstellt, wenn wir ihm nicht ganz vertrauen. Wenn wir Gott nicht den ersten Rang in unserem Leben einräumen, wenn wir auf andere Dinge vertrauen, und sei es nur zusätzlich, dann kommen nämlich die Götzen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 6, Vers 24. Entweder oder. Wir können nicht an unserem Hab und Gut festhalten wollen und gleichzeitig Gott dienen. Eine Nachfolge im Kompromiss bedeutet letztlich, mit angezogener Handbremse zu fahren. Damit kommt man bekanntlich nicht weit. Auch andere Dinge müssen wir loslassen. Unsere Bequemlichkeit, unsere Freizeit, unseren Urlaub, ja selbst Frau und Kind, wenn Gott es verlangt. In Matthäus Kapitel 10, Vers 37 bis 39 lesen wir: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Jesus nachzufolgen bedeutet, eine kompromisslose Einstellung zu haben. Eine Einstellung ohne Wenn und Aber. Diese Einstellung bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen, sich gegen die eigene Natur Gott und seiner Sache zur Verfügung zu stellen, sich in den Dienst, in die Knechtschaft unseres Herrn Jesus zu stellen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Das aus menschlicher Sicht Verrückte dabei ist, wenn wir das tun, wenn wir uns selbst verleugnen, dann werden wir Frieden im Herzen bekommen. Wie sträubt sich da das Fleisch in uns gegen diesen Gedanken? Das Fleisch will nicht leiden, es will immerzu nur Freude haben. Doch allein mit Halleluja rufen ist noch keiner in den Himmel gekommen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, wie Millionen von Christen schon vor uns. Das ist eine Aussage in der Bibel, die wir gerne überlesen, die uns nicht so schmeckt. Doch es ist eine zentrale Aussage. Ohne das Leiden gibt es keine Erlösung. Ohne das Leiden Jesu am Kreuz würde heute Morgen keiner von euch hier sein, mich eingeschlossen. Würden wir alle irgendwo in der Welt herumirren, Gottes Gericht und unserem Untergang entgegen. Es ist allein das Kreuz, das Strahlkraft hat, denn von dort geht ein helles Licht aus, das Licht des Evangeliums. Dort wird offenbar, wie sehr Gott sich erniedrigt hat, um uns von unseren Sünden, um uns von uns selbst zu erlösen. Und welch hohen Preis hat er dafür bezahlt? wir haben keine Ahnung davon, was Jesus am Kreuz erlitten hat. Das waren ja nicht nur die körperlichen Qualen. Viel schlimmer als diese waren die seelischen Qualen, die Jesus erlitt, als er in den letzten 3 Stunden am Kreuz die Gottesferne erlebte. Gott, der Vater, wandte sich von seinem Sohn ab, weil er es einfach nicht mehr ertragen konnte, dass sein Sohn die Schuld der ganzen Welt trug. Dass sein Sohn so leiden musste. Jesus ging für dich und für mich durch die Hölle. Und wozu das alles? Wozu nahm Jesus das auf sich? Wir wissen, Jesus tat es aus Liebe zum Vater. Er ging für seinen Vater bis zum Äußersten. Was wir hier sehen, ist eine brennende Liebe. Ja, Gottes Liebe brennt wie ein Feuer und verzehrt alle, die sich ihr entgegenstellen. Für Ungläubige ist es ein schreckliches Feuer, das bis in alle Ewigkeit brennt. Für uns als seine geliebten Kinder jedoch gibt es nichts Größeres. Durch sein selbstloses Opfer am Kreuz hat Jesus es geschafft, uns den Weg zu dieser Liebe zu öffnen. Auf diesem Pfad der Liebe sollen wir wandeln, sei es in Freud oder Leid. Dazu hat Jesus uns ein neues Gebot gegeben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt, sagt Jesus in Johannes Kapitel 13, Vers 34. Was aber, lieber Bruder, liebe Schwester, wird Jesus wohl darüber denken, wenn wir ihn nicht so lieben, wie er es eigentlich verdient hat? Wenn wir ihn zwar in unser Leben aufgenommen haben, er aber nicht am Steuer meines Lebensschiffs steht. Wenn ich stattdessen meist selber am Ruder stehe, selber entscheide, wohin und wie die Reise gehen soll. Wenn ich selber über meine Zeit und mein Geld verfüge und meine eigene Lebensplanung habe. Wenn ich Gott letztlich im Wege dabei stehe, sein Werk an mir zu vollenden. Wir wissen, was Jesus dazu denkt. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 bis 17 lesen wir: Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Jesus sagt, dass er eine lauwarme Gemeinde ausspucken wird. Er sagt, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. In der Welt muss man nicht immer der Erste sein. Da ist gutes Mittelmaß oft ganz passabel. Wie das geht, wissen wir alle. Einfach im Strom mitschwimmen, das ist relativ leicht. Doch ist gutes Mittelmaß auch bei Jesus akzeptabel? Die Antwort ist klar und eindeutig. Für Jesus ist Mittelmaß, ist Lauheit unerträglich. Wie ein lauwarmer Schluck Wasser. Weder erfrischend wie ein Schluck kaltes Wasser, noch angenehm wärmend wie ein Schluck Tee. Weder Fisch noch Fleisch, wie Salz, das seine Würzkraft verloren hat und daher nutzlos ist. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 3, dass Jesus die Gemeinde in Laodicea elend und erbärmlich, arm, blind und nackt sah. Diese Gemeinde wähnte sich reich, doch das war eine Täuschung. Ja, es stimmte. Die Geschwister lebten im Wohlstand und materiell fehlte es ihnen an nichts. Jesus aber schaute hinter diese Fassade und erkannte, wie es in ihren Herzen wirklich aussah. Und da ergab sich ein ganz anderes Bild. Liebe Geschwister, wo ordnen wir uns als Gemeinde in Traunreuth oder in Tittmoning ein? Wähnen wir uns reich und nicht bedürftig? Oder sind wir in Wahrheit arm, blind und nackt? Wie erkennen wir überhaupt, wo wir stehen? Ich will dazu einen Ausschnitt aus dem Andachtsbuch des schwedischen Erweckungspredigers Karl Olof Rosenius lesen. Es geht dabei um die Stelle in Matthäus 25, Vers 5, wo die Rede ist von den Jungfrauen, die mit ihren Öllampen auf den Bräutigam warten. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Diese Worte Christi von den 10 Jungfrauen sehen wir täglich vor unseren Augen in Erfüllung gehen, in der unbegreiflichen Schläfrigkeit und Lauigkeit, die im Allgemeinen in der Christenheit vorherrscht. Die Welt ist tot, selbstsicher und verstockt. Heuchler betrügen sich von Jahr zu Jahr mit falschem Christentum und falscher Hoffnung. Die Erweckten und die Christen werden vergesslich, schläfrig, saumselig, bleiben auf halbem Wege stehen oder kehren ganz in den geistlichen Tod zurück. Und die Ursache ist die, dass der Bräutigam verzog. Die Zeit wird lang und einförmig. Es ereignet sich nichts Merkwürdiges, nichts Ungewöhnliches. Es ist heute wie gestern und in einem Jahr wie im anderen. Man sieht keine besonderen Zeichen der Wiederkunft des Herrn. Die Schläfrigkeit und Kälte, in die auch lebendige Christen fallen, erweist sich darin, dass das Geistliche und Himmlische ihnen zu Zeiten gering und unwichtig, dagegen das Irdische groß und wichtig wird. Sie erweist sich darin, dass ein Christ zu gewissen Zeiten mit sich ganz zufrieden und ganz sicher wird, keine Beschwerde von der Sünde spürt, keinen Streit zwischen dem Geiste und dem Fleisch, keine Furcht vor dem Feinde hat, sich selber in keiner Weise beargwöhnt, ähnlich wie Petrus, der wenige Stunden, bevor er seinen Herrn verleugnete, noch versicherte: Wenn sich auch alle an dir ärgern, werde ich mich doch nimmermehr ärgern. Was den redlichen Geist kennzeichnet und einen lebendigen Christen von einem Toten unterscheidet, ist dies, dass der Erstere bald in Besorgnis über sich gerät, bald einen erweckenden Blick von seinem Herrn erhält und hinausgeht und bitterlich weint. Es ist gerade ein bezeichnendes Merkmal der Rechten, der wahren Christen, dass sie einen Geist der Furcht haben. Sie beargwöhnen sich selber, sind bange, sich zu betrügen, sind mit sich selber unzufrieden. Und wenn sie sich schläfrig und nachlässig fühlen, sind sie gerade darüber am meisten besorgt. Dieser Geist der Furcht ist auch die rechte Wachsamkeit und bewirkt, dass das Schaf sich dicht an den Hirten hält, dass die Küchlein beständig unter den Flügeln der Henne bleiben, ja, dass die Gläubigen täglich Christi Gerechtigkeit suchen, sich in dieselbe kleiden und deshalb zu allen Stunden vor dem Zorn gerettet sind, bewahrt vor allem, was kommen wird, und zu allen Stunden bekleidet und bereit, vor dem Menschensohn zu stehen. Soweit die Worte von Olaf Rosenius. Lieber Bruder, liebe Schwester, unser Herr Jesus steht mit offenen Armen da. Mit Armen, dessen Hände die Wundmale zeigen, die ihn am Kreuz geschlagen wurden. Diese sind ein ewiges Zeichen seiner brennenden Liebe für uns. Er wünscht sich nichts mehr, als dass wir endlich ganz in seine Nachfolge treten und uns im Kreuz mit ihm vereinen. Seine ausgestreckten Arme laden uns dazu ein. Nur im Kreuz, in der Kreuzesnachfolge, erkennen wir ihn und uns selbst wirklich. Lieber Bruder, liebe Schwester, willst du Jesus nicht wirklich ganz wirklich kennenlernen? Willst du nicht endlich aufhören mit deiner oberflächlichen Nachfolge? Du sagst, es sei bei dir besser bestellt? Nein, auf dich treffe das nicht zu. Ich bete, dass du dich selbst nicht betrügst, dass du nicht in Wahrheit schon erfolgreich betäubt und eingeschlafen bist. Ich bete, dass du dich im Lichte Gottes so erkennen magst, wie du wirklich bist. Unser Herr Jesus steht mit offenen Armen da und lädt dich ein in ein Leben, in dem Freud und Leid miteinander vermischt sind. Ein Leben der Leidenschaft für ihn. Denn er ist ein leidenschaftlicher Gott. Das ist der Traum, die Vision, die Jesus für dich und mich hat. I have a dream. Ich habe einen Traum. Ja, Jesus hat einen Traum für dich. Er will dir das Beste schenken. Er will dir die innigste Gemeinschaft mit ihm schenken, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Lauf nicht davon. Rede dich nicht heraus. Fürchte nicht die Mühen und das Leiden, sondern im Gegenteil, sei dankbar dafür. Denn das alles sind Gnadensangebote Gottes für dich. Geschenke, von denen Jesus hofft, dass du sie im Vertrauen annimmst. Vertraue ihm. Er meint es gut. Er weiß genau, was er tut. Denn er hat dich und mich gemacht. Er weiß, was gut für uns ist. Wir wissen nicht, was gut für uns ist. Ich weiß es nicht. Nur er allein kennt uns in- und auswendig und weiß, was wir brauchen. Liebe Geschwister, eine solche hingebungsvolle Nachfolge wünsche ich uns allen. Möge uns der Herr dazu die rechte Selbsterkenntnis schenken, damit sich jeder im Lichte Gottes so erkenne, wie er wirklich ist, und sich niemand selbst täusche. Und möge er uns dann die Liebe, den Mut und die Entschlossenheit geben, den Weg mit ihm so zu gehen, wie er allein es verdient hat. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch bitten, dass wir alle zusammen noch einmal stille werden und unser Herz vor Gott öffnen. Dass wir ihm sagen, wie es wirklich um uns steht und ihm um Vergebung bitten. Dass wir ihn bitten, dass er uns in uns von Neuem ein Feuer der Liebe anfachen möge, das allein uns durch alle Höhen und Tiefen des Lebens tragen kann. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.